Das Bank verändert sich zum Banking. Das heißt, Bankdienstleistungen werden eben zukünftig nicht notwendigerweise durch Banken erbracht.
Ask Me Anything, der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casala.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des beliebten Interviewformates von Payment and Banking zum Ask Me Anything. Nach einigen Anläufen ist mir heute aus Frankfurt Remote zugeschaltet Frank Schwab. Er ist Gründer des Fintech-Forum, das er gemeinsam mit Samar Sekar im Jahr 2013 gründete. Fintech-Forum ist das erste deutsche Fintech-Event, das sich auf den deutschsprachigen Raum konzentriert. Wie bei allen meinen Interviewgästen weiß ich auch bei Frank Schwab nicht so recht, wo ich eigentlich anfangen sollte, seine beruflichen Stationen aufzuzählen. So viele sind es. Er war CEO von Fido Solutions, CEO der GITS und damit auch verantwortlich für PayDirect. Er war Vorsitzender der mittlerweile eingestellten Smartphone-Bank Hufsi und Mitglied des Technologiebeirates von Sberbank Technology in Moskau. Zuvor war Frank Schwab 20 Jahre bei der Deutschen Bank tätig. Dort zeichnete er unter anderem für das Privatkundengeschäft verantwortlich, war Leiter des Online-Banking und Chief Innovation Officer. Außerdem baute er das erste Labor für Banken-IT auf. Außerdem hat Frank Schwab auch einen Beitrag zum Buch meines geschätzten Kollegen André Bajorat beigetragen, zum Buch Köpfe der digitalen Finanzwelt. Frank, wenn ich etwas vergessen habe, dann korrigiere mich bitte sofort. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über dich, deinen Werdegang und deinen Blick auf die gegenwärtige Situation. Schön, dich am Mikro zu haben. Hallo Frank.
Hallo.
War das in meiner Aufzählung alles richtig oder habe ich nur ein Drittel davon vorgelesen oder erzählt?
Naja, was vielleicht noch interessant ist, ist, was ich ja aktuell mache. Mhm. Also seit einigen Jahren bin ich bei PayU im sogenannten Risk Advisory Board.
Adorsis, Driving Payment Transformations. Adorsis entwickelt innovative, skalierbare Services und Lösungen für die Finanzindustrie. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, High-Quality Professional Services und Solutions sowie direktem Zugang zu EU-agierenden Gremien deckt Adorsis den gesamten Digitalisierungsprozess durch Open Banking Know-how für ihre Kunden ab. Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Adorsis ihnen den komplett Lifecycle Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support. Die Time-to-Market verkürzt Adorsis durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen programmierten Lösungen aus dem speziell auf Digital Payments zugeschnittenen Open-Source-Portfolio. Das Open-Banking-Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen, DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsis.com, um Teil der Open-Banking-Revolution zu werden.
PayU ist einer der weltweit größten Payment Service Provider, vor allem einer der größten in Indien und Asien. Und außerdem bin ich im Board of Directors der Gulf International Bank in Bahrain. Das ist eine Regionalbank, die in allen Golfstaaten Zweigstellen hat.
Das heißt, du bist gerade ganz viel unterwegs? Oder wie habt ihr
ja,
das
jetzt? Per Videokonferenzen, so wie wir alle. Unterwegs ist sozusagen heutzutage nur noch virtuell.
Du hast hinter dir ganz viele Geldscheine sozusagen als Tapete oder so. Was ist das für Geld?
Das ist eine Mischung zwischen Sammlerleidenschaft und sozusagen den Relikten, Tributzollen.
Aber vor Corona heißt, du warst also sehr viel in Asien offensichtlich und eben, ja, im nicht-europäischen Ausland, oder?
Ja, mein Alltag kann man sich so vorstellen, dass ich 2 bis 3 Tage alle 2 Wochen irgendwo unterwegs war. Also weniger in Asien, mehr in europäischen Ländern, aber auch im Nahen Osten.
Mhm. Fehlt dir das jetzt? Oder bist du eigentlich ganz froh, dass wir alle doch ein bisschen dazu gezwungen worden sind?
Ja, es ist nicht besonders effizient, finde ich, für ein Meeting von 3 Stunden 2 Tage zu fliegen.
Ein paar Takte zu dir erstmal vorweg. Kannst du kurz sagen, wo du herkommst und wie so deine berufliche, deine Ausbildung so war?
Also ich bin ausgebildeter Bankkaufmann. Ich bin ausgebildeter Wirtschaftsinformatiker an der Uni Mannheim mit den Schwerpunkten Softwareentwicklung, Marketing und Banking. Und ich habe auch dann noch in fortgeschrittenem Alter ein MBA in England gemacht. Das Ganze parallel immer zu meiner Arbeit in der Deutschen Bank. Also zwischen 1989 und 2010 war ich 21 Jahre bei der Deutschen Bank. Und das ist eigentlich immer parallel gelaufen.
Man hört es ja so ein bisschen am Zungenschlag. Du kommst wahrscheinlich auch aus der Ecke Mannheim, oder?
Genau, ich komme aus Mannheim, so sieht's aus.
Das ist lustig, weil tatsächlich haben wir schon festgestellt in diesem Interviewformat, dass die Stadt Mannheim sehr viele, sehr gute Leute aus der Fintech-Branche hervorgebracht hat. Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
Nee, aber wäre interessant, wer da noch so aus Mannheim kommt. Also ich glaube, was Mannheim tatsächlich geleistet hat, war ja überhaupt einer der ersten Universitäten in Deutschland, die Wirtschaftsinformatik angeboten haben. Und Mannheim hatte schon immer einen starken Banken- und Finanzierungslehrstuhl. Und die Leute, die da in der Schnittmenge lagen, wenn sie nicht in der SAP geendet sind, dann haben sie tatsächlich vielleicht was gemacht, was auch die Finanzindustrie voranbringt. Aber nee, ich kenne jetzt kein Netzwerk aus Mannheim, Wirtschaftsinformatikern, die sich irgendwie in der Fintech-Szene tummeln. Von daher müssen wir vielleicht dann doch noch mehr da an Hintergründen zusammensuchen.
Ja, genau, hier der Michael Spitz vom Mein Inkubator, der ist nämlich auch da groß geworden. Und dann hatte ich neulich mit dem Björn Groß von Stokart gesprochen und irgendwann haben wir so gedacht, oder habe ich so bei der Vorbereitung gedacht, die müssten mal so ein Meetup machen, ein Mannheim Fintech Meetup oder sowas, ja, weil.
Ja, wobei, also sei nur, also ich habe das ja durchaus versucht, in Mannheim da was zu etablieren. In Richtung Fintech. Das lohnt sich aber nicht. Ansonsten wäre das Fintech-Forum nämlich in Mannheim und nicht in, in Frankfurt. Frankfurt ist aber halt dann doch der größere Platz. Da sind dann halt doch einfach viel mehr Menschen als in Mannheim. Mannheim ist, glaube ich, dann eher gut, wenn es um Thema vielleicht Chemie geht und also eben mit der Nähe zu Ludwigshafen. Und den ganzen Firmen drumherum. Aber wenn es um Finanzen geht und man eben in der Region wohnt, ist dann halt doch Frankfurt das Maß aller Dinge.
Ja, ist ja auch nicht weit. Ne? Man fährt ja mittlerweile, glaube ich, eine halbe Stunde bis Frankfurt oder so. Mit dem ICE geht ja auch eine super Verbindung hin und her. Genau. Stichwort Fintech-Forum. Ihr wart ja seinerzeit tatsächlich einer der ersten, die auf diesen Fintech-Zug aufgesprungen sind. Und seitdem wurden ja auch solche Formate häufig kopiert. Wie würdest du rückblickend beschreiben, was sich in der Zeit, seit ihr das Fintech-Forum gemacht habt, verändert hat? Gerade auch so im Sinne der Pitch-Möglichkeiten, Zugang zum Investment von Fintechs etc.
Ja, also die Veränderung ist wirklich enorm. Wenn ich mir überlege, das erste Fintech-Forum war geplant für November 2013. Und die Idee dazu hatte mein Co-Founder Samad. Das war im August, waren wir in dem Airport Club in Frankfurt am Flughafen frühstücken. Da ist die Idee geboren. Und weil Ursprung war eben, hat gesehen, es gibt sowas wie InnoTribe und dann sowas von Swift und Finowate, alles aus London und in den Niederlanden, auch in Belgien gab's da Veranstaltungen und dann hat gesagt, sowas gibt's ja in Deutschland gar nicht und da war enttäuscht, habe ich gesagt, okay, dann lass uns das mal einfach hier ausprobieren, ich kann hier ganz einfach einen Raum mieten und gucken, wer da so kommt. Fintechs hatten wir relativ schnell zusammen, die interessiert waren, unter anderem Mambu, die heute ganz gut unterwegs sind, auch damals Creditech, einer der ersten. Aber es gab tatsächlich bei der ersten Veranstaltung keine deutsche Bank und keinen deutschen Investor, der Interesse hatte. sodass dann die erste Veranstaltung tatsächlich von Investoren besucht war aus London, Madrid, Melbourne, Moskau und aus dem Silicon Valley. Das ist tatsächlich gelungen, im November aus der ganzen Welt Investoren zu finden, die sich eben dann für die frühe deutsche Fintech-Szene interessiert haben. Aber eben keine einzige deutsche Bank und keinen einzigen deutschen Investor. Das ist übrigens der Grund, warum unser Format in Englisch ist. Und aus Trotz haben wir das Format dann genau in Englisch beibehalten, obwohl dann schon ein Jahr später, also es war sehr dynamisch. Erst ging es um Zahlungsverkehr, also Payment, dann ging es um Konto, dann PF, die ersten Personal Finance Management Tools, dann Crowd, dann Kredit, dann Investment mit Robo-Advisern. Also von Jahr zu Jahr war die Veranstaltung, was sozusagen Publikum und Inhalt war, hatten wirklich vollkommen unterschiedliche Gesichter. Es war ohne dass wir das in irgendeiner Weise bewusst gesteuert oder ausgewählt hätten. Na, in einem Jahr irgendwie von den, am Anfang waren es noch 20, die gepitcht haben, waren dann 10 Zahlungsverkehrs-Startups. Und im nächsten Jahr waren es 10 Kredit- und 5 PFM-Tools. Und danach war es dann irgendwann die ersten Blockchain-Firmen und dann waren es die ersten B2B. Also irgendwie jedes Jahr einen anderen thematischer Schwerpunkt und dann komischerweise ganz anderes Publikum. Also es gab dann mal 2015, da wollten uns die Banken überrennen, obwohl das eigentlich gar nicht unsere Zielgruppe war, weil das Ziel ist es eben, frühe Startups mit Frühinvestoren oder potenziellen Investoren, Business Angels zusammenzubringen. Alle anderen sind eigentlich eher, ich sag's mal ein bisschen hart, geduldete Zuschauer. Mhm. Weil es geht eben darum, Finanzierungen zu ermöglichen. Und 2013 war das innerhalb Deutschland fast unmöglich. Mhm. Jetzt hat sich natürlich eine Riesenszene entwickelt. Wir können unser Format, denke ich, auch nur deshalb so halten, weil wir eben sehr, sehr klein sind. Es ist eine sehr kleine Veranstaltung mit maximal 50 bis 60 Teilnehmern. Mhm. Inzwischen 10 bis 12 Pitches, sodass man, wenn man da eben auch einen ganzen Tag da aufeinander trifft, da geht man abends auch mit ganz klaren neuen Kontakten nach Hause. Und im Idealfall kommen so dann auch 3, 4 Finanzierungen zustande.
Mhm. Und das Ziel ist auch, das als solches zu lassen, oder denkt ihr auch über Veränderungen nach, weil gerade, wie du eben schilderst, sich die Szene so massiv ja auch verändert hat und auch vielleicht Bedürfnisse andere geworden sind?
Ja, aber da gibt's ja dann viele Formate. Nee, wir wollen das Format exakt so lassen, weil natürlich gerade die Frühphasenfinanzierung immer auch noch ein Problem ist. Also jetzt natürlich ganz besonders aktuell, aber es ist tatsächlich so, dass die VCs und was sich da alles entwickelt hat, die wollen natürlich ihr Risiko minimieren, also investieren sie am liebsten in Modelle, die irgendwie schon deutliche Umsätze generieren und nicht notwendigerweise gerne in eine sehr frühe Phase. Aber uns geht es ja letztendlich darum, ich sag mal, frühe Ideen zu fördern. Und das ist letztendlich dann unser Beitrag zur Community.
Ja. Du hast ja jetzt gesagt, ne, ihr habt ja quasi von Jahr zu Jahr die neuen Trends in der Fintech-Branche gesehen. Wo siehst du sie denn in 5 Jahren? Kannst du schon in die Glaskugel gucken und siehst du da schon was?
Also das, witzigerweise habe ich ja in dem Buch das Thema Timing und Momentum bekommen. Und ich würde sagen, also mein Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass ich leider verhältnismäßig immer zu früh da war, also bei bestimmten Themen, so immer so 5 bis 10 Jahre zu früh. Weshalb ich mir schwer tue zu sagen, was eigentlich das richtige Timing ist. Ja. Also was ich jetzt glaube, wo wir aktuell unterwegs sind und oder ein Trend, wo ich mir jetzt ziemlich sicher bin, dass das so die innerhalb der nächsten 5 Jahre sehr wichtig ist, ist alles rund um das Thema Cloud Banking. Mhm. Das wird sicherlich ein sehr, sehr interessantes Thema, weil einfach die Banken unter Kostendruck stehen, unter enormem Kostendruck und alles das, was man sozusagen in der Cloud teilen kann, wird als sehr attraktiv empfunden werden. Und je reifer die Produkte sind, ich habe es schon mal genannt, so ein Produkt wie Mambu für Kernbanklösungen aus der Cloud oder Enfuse, eher so aus Skandinavien, da geht es um Zahlungsverkehr aus der Cloud oder um jetzt noch was Deutsches zu nennen, NIO, da geht es um, Anlage, Beratungssystem oder Wealth Management System aus der Cloud. Das, glaube ich, sind sehr, sehr attraktive Modelle, die jetzt und in den nächsten 5 Jahren ein gutes Wachstum vor sich haben. Ich selbst glaube allerdings auch sehr stark an das ganze Thema dezentrale Systeme, also alles rund um die Blockchain oder dezentrale sozusagen Systemlandschaften, die aus der Kryptowelt kommen. Das könnte aber in 5 Jahren noch zu früh sein. Ich bin mir sehr unsicher über das Timing. Vielleicht ist 5 Jahren genau da, wo es losgeht. Aber das kann auch 10 Jahre noch dauern. Es wird sicher nicht nächstes Jahr sein, weil dazu sind viele der Tools einfach noch zu unreif, nicht gut zu bedienen, weder als Entwickler und schon gleich gar nicht als Endanwender. In vielen Dingen reden wir eh über sozusagen B2B-Modelle und sozusagen professionelle Lösungen, die nur an der Endschnittstelle eben convenient sein müssen. Ich glaube aber, Systemlandschaften, Systemanbieter, Systeme der Zukunft, so wie wir Stand heute sehr stark userzentriert sind, also um eben dem Nutzer N26 halt das schöne Beispiel, die haben nichts funktionell, nichts Fantastisches gebracht, aber sie haben einfach das Mobile Banking sehr, sehr zugänglich auf die Zielgruppe geschnitten und das haben sie besser gemacht als alle anderen, obwohl da funktionell gar nicht viel Neues dabei ist, bis hin zu gar nichts Neues. Aber das wird zukünftig für Unternehmenssoftware, für die Entwickler die Notwendigkeit sein. Also es geht sehr stark darum, Software Entwicklern leicht integrierbar und implementierbar zugänglich machen. Und dann hat diese Kryptowelt in der Art und Weise, wie sie gestrickt ist, da sie natürlich auch, einige der Vermittler in der Wertschöpfungskette ausschalten kann, in der aus meiner Sicht sehr großes Potenzial. Da gibt es dann jetzt noch viele andere Trends, die dazu sozusagen wirken, aber da glaube ich, ist eben, wenn wir über in 5 Jahren reden, 5 bis 10 Jahre, da glaube ich, das, was jetzt die letzten 10 Jahre in Fintech passiert ist, wird dann in dem Thema DeFi passieren.
Okay. Ich habe mich gestern ganz lange über das Thema unterhalten mit jemandem, wie Banken künftig Geld verdienen. Wie ist denn deine These?
Also es gibt ja erstmal nicht die Banken. Da denke ich, muss man sehr stark unterscheiden, über was für eine Bank wir reden. Reden wir über eine Privatkundenbank für das klassische Retail-Banking, also für die Masse? Reden wir über eine Kreditbank für die Masse? Reden wir über eine Firmenkundenkreditbank? Reden wir über eine Investmentbank? Reden wir über eine Wealth Management Bank? Reden wir über eine Transaktionsbank? So, und für jede dieser Banken gelten aus meiner Sicht sehr unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Zeithorizonte und unterschiedliche Innovationszyklen. Was man aus meiner Sicht fürs Privatkundengeschäft oder insbesondere für das Massenprivatkundengeschäft ganz deutlich sagen kann, das wird es in 10 Jahren in der Form, wie es heute gibt, also das filialgebundene Privatkundenmassengeschäft wird es einfach kaum noch geben.
Glaubst du denn an die Hausbank?
Für einen Massenprivatkunden? Nee. Weil das also der Strategie, ich sag mal, Hausbank, ich glaube schon an Marke. Marke und Vertrauen ist eben in jeder Industrie enorm wichtig und ganz besonderes im Banking. Mhm. Und es werden sich auch da Marken entwickeln. Das können bestehende Marken sein, es können neue Marken sein. Ich glaube aber einfach nicht daran, und das zeigen uns auch die letzten 20 Jahre, die Filiale in der Fläche wird einfach verbinden und der Gang zur Bankfiliale, den wird es einfach nicht mehr geben. Mhm. Den gab es auch nur in den letzten 10 Jahren, weil er von den Banken oder den Privatkundenbanken erzwungen wurde, nicht weil die Kunden es gerne machen. Und erzwungen heißt, bestimmte Prozesse, Dienstleistungen konnte man eben nur in der Filiale durchführen, weil sie online überhaupt nicht durchführbar waren, und nicht, weil die Kunden es so wollten. Also das ist aus meiner Sicht ein großes Märchen. Und das schönste Beispiel sieht man jetzt an der Commerzbank. Commerzbank hat vor einem Jahr noch vom Filialausbau gesprochen und behauptet, die Kundengewinnungszahlen sprechen für Filialen. Und jetzt beschließen sie, die Filialen auf 200 oder gar noch weniger zu reduzieren. Mhm. So, und das ist auch richtig so, weil wenn man in eine Privatkundenfiliale reingeht, sieht und genau beobachtet, was Kunden eigentlich da machen, dann sind es sehr oft Dinge, da braucht es eben diesen persönlichen Kontakt gar nicht. Und die Idee, dass man eine hochwertige Beratung gibt, das ist auch keine gute Idee, weil ganz ehrlich, die wenigsten Menschen haben überhaupt so viel Geld, wo eine hochwertig qualifizierte Beratung sinnvoll und notwendig erscheint. Die Hälfte der Leute hat gerade mal 100 bis 200 Euro, die irgendwie frei zur Verfügung stehen. Da gibt's nicht viele sinnvolle Anlagemöglichkeiten.
Mhm. Wann warst du denn das letzte Mal in einer Filiale? Weil du gerade sagtest, man muss den mal zuhören.
Ich beobachte oft, weil ich in bestimmten Cafés bin, wo ich Sicht auf Banken habe, beobachte ich oft Filialen. Privat kann ich mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal in der Filiale war. Ich war ein letztes Mal in der Filiale, wo ich mich bewusst daran erinnern kann. Das war die Filiale der Zukunft in Berlin, das Q110 oder Quartier. Erstens, weil ich das mitgestaltet habe. Zweitens, weil man da sehr guten Kaffee kriegt. Drittens, weil das sehr tolle Räumlichkeiten hat, wo man rein kann, wenn man Kunde ist, wenn man auf irgendwas warten muss. Aber nicht, um da irgendwas mit einem Bankgeschäft zu machen. Obwohl ich in Berlin war und dort tatsächlich auch mein Konto habe, zwar mein Geschäftskonto, war ich da noch nie, noch nicht mal, glaube ich, zur Kontoeröffnung, aus Bankgründen, sondern eigentlich, also ich habe da noch nie irgendwas gemacht, was sozusagen, was weiß ich, ein Kredit oder eine Anlage, das habe ich dann immer alles telefonisch gemacht oder über mein Online-Banking, aber ich war trotzdem in der Filiale, um Kaffee zu trinken,
ja,
weil die da einfach sehr guten Kaffee machen.
Sehr lustig, dann sozusagen, das ist die Bank der Zukunft, da irgendwie einen guten Kaffee anzubieten. Ich gehe da jetzt sofort hin.
Nein, das ist natürlich Quatsch. Ich bin da halt rein, weil das Konzept ein tolles ist. Aber es hat halt einfach nichts mit Banking zu tun. Mhm. Ja, so, und das, weil das brauche ich zu anderen Zeitpunkten. Mhm. Und dann will ich entweder die Funktionalität haben und wenn die nicht da ist, dann möchte ich tatsächlich mit jemandem reden, der das, was ich brauche, dann erledigen kann. Ja, das darum geht's eigentlich. Mhm. So, und ja.
Aber wer überholt künftig wen? Die Fintechs, die Banken, die Fintechs oder geht's nur miteinander?
Ja, ich weiß nicht. Ich denke, es wird wahrscheinlich alle möglichen von Mischformen geben. Die sehen wir ja auch heute schon. Mhm. Es ist nicht ein Entweder-Oder. Da bin ich mir sehr sicher. Sondern, ich sag mal, das Bank verändert sich zum Banking. Das heißt, Bankdienstleistungen werden eben zukünftig nicht notwendigerweise durch Banken erbracht. Mhm. Und ob da noch eine Bank dahinter steht oder ein großer Plattformbetreiber oder ein Zahlungsverkehrsunternehmen oder ein E-Commerce-Unternehmen, das werden die Kunden entscheiden. Und ich glaube halt, was das Privatkundengeschäft betrifft, die Bankprozesse in die originären Kundenprozesse am besten integrieren können, das sind die gewinnen. Also um es mal plastisch zu machen, den Konsumentenkredit am Point of Sale im Mediamarkt oder im Mediamarkt-Shop. Mhm. Kein Mensch will ja einen Kredit. Sondern was ich will, ist vielleicht ein neues, sehr teures
Fernsehgerät oder so, ja.
TV-Panel. Mhm. Oder einen tollen Computer, ja. Und manchmal brauche ich da vielleicht, muss ich den finanzieren. Mhm. So. Und dann muss eben die Finanzierung wie ein Zahlungsverkehr ablaufen, nämlich im Checkout-Prozess. Entweder an der Kasse im Checkout-Prozess oder online im Checkout-Prozess. Mhm. Und am besten sofort. So, und wenn das ist, dann brauche ich eben keine Bank. Da gibt es dann auch keinen Auswahlprozess und so. Das ist wie bei Uber, wenn ich, oder Free Now heißt das jetzt in Deutschland. Ich da einmal meine Kreditkarte oder Lastschrift oder was auch immer hinten angemeldet hat. Und das, wenn das mal so eingerichtet ist, dass das funktioniert, dann denke ich nie mehr darüber nach, wie das eigentlich gezahlt wird, solange ich Kontodeckung habe. Ja, das passiert im Hintergrund. Und die Automobilindustrie arbeitet an Wallets für die Autos. Toyota und Ford, Jaguar Land Rover sind da Beispiele, aber auch Volkswagen, Mercedes und Porsche arbeiten daran. In dem Moment, wo die Wallets mit ihrem Auto verknüpfen, und also am deutlichsten dann schon, wenn es eben ein batteriebetriebenes Auto ist, dass das Charging im Hintergrund komplett abläuft. Zukünftig läuft sehr wahrscheinlich auch das ganze Parken und Parkticket im Hintergrund. Und das kann man weiterdenken, dass auch die Strafzettel und was weiß ich, was es alles gibt, bis in die Wartung automatisch in meinem Auto-Wallet, dem ich ein bestimmtes Budget zubillige, stattfindet. Und da findet dann Banking statt, ja, aber nicht Bank. Ja, so, und so stelle ich mir das in der Masse vor.
Und Geld wird so unsichtbar, ne? Also es ist quasi. Genau.
Also vor allem für die, die Geld haben, ja. Für die, die Geld nicht haben, wird es natürlich weiterhin immer ein Problem sein. Aber für Leute, die praktisch immer genug Kontodeckung haben, ja, für die wird das dann eher sein, wie steuere ich praktisch dann die verschiedenen Wallets. Ja, das nächste ist ja dann auch, dass hier mein Drucker die Patrone, die Nachfüllpatrone bestellt. Automatisiert. Gibt es heute schon. Amazon Dash Replenishment. Wenn ich das so konfiguriert habe, kriege ich das gar nicht mit.
Ich
kann es noch nicht mal stoppen. Ja, sondern ich müsste aktiv in den Prozess eingreifen, um praktisch solche Automatisierung zu stoppen.
Ja. Ich hatte es, also wenn Banken ja versuchen, eine Lösung oder eine Antwort zu finden für die neuen Anforderungen von Konsumenten auch, dann wirkt es ja manchmal so ein bisschen unbeholfen, ja. Und jetzt warst du ja durch deine Tätigkeit bei der GIZ ja auch an PayDirect sozusagen beteiligt. Welche Fehler wurden gemacht und siehst du noch Potenzial dafür?
Das ist eine gemeine Frage. Also ich verstehe die Frage. Also der Fehler, den die Banken gemacht haben, ist einfach, sie haben das Thema 15 Jahre zu spät aufgegriffen. Also das hat halt was mit Timing zu tun. Mhm. So, und kann man was wieder zurückgewinnen? Also kann man ein Segment, das man an Payment Service Provider und insbesondere in dem Fall an PayPal verloren hat, wieder zurückgewinnen, grundsätzlich schon, aber natürlich nicht einfach und simpel. Mhm. So, und ich denke schon,
dass. Hast du es dir denn so schwer vorgestellt?
So schwierig?
Ja.
Ja, klar, natürlich.
Also war dir klar, dass das ist. Mhm.
Das war vollkommen klar, dass das eine. Dass, also, wenn PayDirect eben nur der Anfang ist, als Banken und Banken und Sparkassen Gesamtinitiative, dass man, wenn man dem was entgegenstellen will, ich sag mal, was Kundenconvenient über alle Kanäle hinweg bietet, weil das kann PayPal eben heute nur bedingt in Deutschland. Also wenn praktisch, so wie ich damals angefangen habe, 2016 dort, wenn das eben nur der funktional der Kristallationspunkt ist, dann glaube ich, hat man da schon eine Chance. Aber nicht, wenn man es nur so wie PayPal positioniert. Mhm. So. Man kann so anfangen, weil irgendwo muss man anfangen, ja. Man kann jetzt eben nicht über Nacht 15 Jahre nachholen. Das geht nicht. Und die Sachen, die sie jetzt machen oder vorhaben, das geht ja auch in die richtige Richtung. Das Problem ist einfach alles viel zu langsam. Mhm. Also jetzt die sozusagen Konsolidierung von auch anderen Zahlsystemen, die Hinzunahme vielleicht von SB und Endgeräte in das Ganze. Der Zugang, ich sag mal, eine PIN-TAN oder ein Zugangsverfahren, wo ich plötzlich auf alle Bankdienstleistungen zugreifen könnte. Wenn sich darauf die Banken in Deutschland und die Sparkassen verständigen könnten, dann wäre das schon was PayPal eben nicht zu bieten hat, was nach wie vor Differenzierung zulässt, aber auch dem Kunden ein Wahnsinnsargument gibt, das zu nutzen. Weil der Kunde will es einfach bequem im Zugang. Mhm. Und wenn ich ihm das liefere, auch bankenübergreifend, ja, dann kann man vielleicht sogar auch wieder bestimmte Anteile gewinnen. Ja. Mhm. Aber im aktuellen Ansatz ist PayDirect aus meiner Sicht einfach viel zu langsam. Mhm. Aber wenn ich jetzt mich wieder zurückversetze in die Banken und die Sparkassen, ist die einzige Möglichkeit, da voranzukommen, dem was entgegenzusetzen. Wenn sie das nicht machen, werden sie einfach schrittweise dieses ganze Retail-Geschäft Woche für Woche, Monat für Monat verlieren.
Mhm. Was wieder was auch mit deinem Thema des Buches zu tun hat, Momentum und Timing, ne? Wie groß ist denn das Zeitfenster noch offen? Was meinst du denn? Und bist du ja optimistisch, dass es gelingt?
Also Sparkassen und Banken verschwinden nicht so schnell. Haben die einfach eine ganz, ganz große Masse. Mhm. Aber wenn man halt bestimmte Entwicklungen über 20 Jahre fortschreibt, dann sieht es halt schon schlecht aus. So, und von daher ist das Zeitfenster noch offen. Ja, an jedem Tag kann man auch Wettbewerb zurückgewinnen. Er muss halt nur für den Kunden was bieten, was der andere nicht bieten kann. Und im Banking ist es relativ einfach, im Privatkunden. Das sind zwei Dinge. Preis und Convenience.
Mhm. Also Gas geben, ne?
Ja, und apropos auch, Gas geben, wir müssen Gas so ein geben alleine auch eben einfach mit überlegenem Angebot. Gas geben alleine bringt nichts. Es muss einfach vom Kunden einen wahrnehmbaren, deutlichen Nutzen haben. Mhm. Und wenn ich das nicht in der Lage bin zu erzeugen, dann hilft auch Gas geben nicht. Aber wenn ich für den Kunden eben diesen deutlich wahrnehmbaren Nutzen erzeuge, dann sieht's gut aus.
Ja. Du investierst ja selber auch. Was sind denn deine Investmentthesen, beziehungsweise kannst du über deine Investments reden, was du im Moment für dich symbolisiert hast?
Ja, kann ich machen. Also ich investiere sehr breit und portfoliomäßig. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele kleine Investments und streue die sehr, sehr, sehr breit. Das habe ich übrigens auch an der Uni gelernt, dass sozusagen die überlegene Investmentstrategie eine sozusagen Diversifikation des Portfolios ist. Und da ist alles Mögliche drin. Da sind klassische Immobilien drin, da sind klassische Wertpapiere drin. Da sind natürlich auch die ein oder andere Fintech-Beteiligung dabei. Sind auch Kryptowährungen dabei. Ja? Mhm. Mhm. Und das macht natürlich auch jetzt aus meiner Sicht total Sinn, mit dem eigenen Überblick, den ich über diese Märkte habe. Mhm. Aber ich setze eben nicht irgendwie alles auf eine Karte. Ich glaube, ich habe, außer Immobilien sind bei mir leider halt auch sehr dominant. Das hängt einfach dann auch mit dem eigenen Haus zusammen und bestimmten Wohnungen. Aber sozusagen alles, was sozusagen jenseits von Immobilie ist, ist auch da. Also beispielsweise, ich bin Capilendo-Kunde und habe in über, ich glaube, 60 sozusagen Crowd-Finanzierung mit investiert. Also nicht in eine sehr hoch, sondern halt in 60 zwischen 1.000 und 5.000 Euro zum Beispiel. Mhm. So, und damit kriege ich natürlich auch wahnsinnig viel mit. Ich bin Nutzer dieser ganzen Dinge. Ja, beispielsweise nutze ich Bitcoin.de, Bitwala und Fedor für diese ganzen Krypto-Themen. Mhm. Mhm. Bin eigentlich auch praktisch früher Nutzer von solchen.
Ja. Dingen. Wie viel Zeit würdest du, was würdest du schätzen, wie viel Zeit verbringst du mit der Verwaltung deiner Investments?
Ja, viel Zeit. Also das ist wirklich, ich weiß nicht ganz genau, aber das sind mehrere Stunden pro Woche. Also bestimmt mindestens 2 bis 3 Stunden pro Woche. Mhm. Das hängt einfach damit zusammen, dass das so arg breit gefächert ist.
Jetzt stehen ja aktuell sehr viele Jobs auf dem, also der Situation geschuldet, viele Jobs auf dem Spiel. Sollte man trotzdem in den Aktienmarkt oder sogar in Unternehmen investieren? Was rätst du da?
Also ich würde jetzt hier sehr ungern irgendwelchen Rat geben. Ich sag mal, was ich mache. Also das Geld auf dem Konto liegen zu lassen und bei null Verzinsung oder gar Negativzinsen ist sicherlich keine gute Idee. So. Also man sollte sich schon überlegen, dass man Geld in Instrumente anlegt, die irgendwie auch Erträge generieren. Also ansonsten wird das Geld einfach nur immer weniger wert. Und deshalb sind ich sag mal Aktienfonds, überhaupt verwaltete Fonds oder wenn man eben Inhalt, wenn man was versteht, von dem ganzen Crowdfinanzierung. Das ist zwar alles sehr riskant, ne? Hohe Erträge, hohe Risiken, aber wenn man sich auskennt und vielleicht selbst Kunde der Produkte ist und sich dazu was vorstellen kann, da macht es dann durchaus Sinn. Also man sollte eben nicht zu viel Geld einfach nur zinslos auf dem Konto oder noch schlimmer unter der Bettdecke haben. Das ist sicherlich, wenn man auch insbesondere auf lange Sicht denkt, nicht sinnvoll.
Wie erklärst du denn, das hast du mir ja im Vorgespräch ja verraten, du hast ja auch Kinder, ich weiß gar nicht wie viele. Zwei. Wie erklärst du? Zwei. Sind die schon im geldfähigen
14 und 16. Also,
okay, also dann geht es ja jetzt auch richtig los so mit der Auseinandersetzung mit Finanzen, ne?
Ja, wir sind jetzt gerade in Sommerferien dabei, das Thema, wie eröffne ich mir ein Krypto-Wallet, erste Krypto-Wallets auf dem Handy, erste kleine Beträge auch dazu haben dabei, ja, und ja, ich erkläre denen natürlich die Welt, wie ich sie sehe.
Sehen Sie die genauso?
Ja, gut. Gegeben unserer Rahmenbedingungen haben sie da natürlich ein gewisses Vertrauen.
Nee, aber auch so in dem,
was... Die letzten 14 bis 16 Jahre nicht beschweren und glauben halt das, was ich sage. Also,
naja, weil was ich... Genau, was man ja viel hört oder wenn man eben auch mit dieser Altersgruppe zu tun hat, dass ihnen manche Anlagemöglichkeiten oder Wünsche auch andere sind, ne, in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung, ich muss da jetzt nicht mega schnell der Supermillionär werden, sondern mir ist es wichtig, dass es irgendwie zukunftsgerichtet ist, dass die Welt lebenswert bleibt und auch diese Auseinandersetzung mit einem.
Ja, aber soweit denken zumindest meine 14- bis 16-Jährige nicht, wenn es ums Geld geht. Also das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt ist natürlich ein Thema für beide, aber das jetzt zusammen mit Finanzen, da ist dann noch ein Schritt, sondern da geht es jetzt erstmal um die grundsätzliche praktische Erfahrung. Wie ist das, wenn man ein Konto hat? Wie ist das, wenn man eine Karte hat? Wie kann man mit dem Handy bezahlen? Und was hat das mit den Kryptowährungen auf sich und wo liegen da... Also wie investiert man? Ja, investiert man alles auf einmal? Investiert man, wenn der Aktienstand sozusagen auf Rekordhöhe ist? Oder geht man daran, wir sparen jeden Monat 50 Euro, die, was weiß ich, 5 Euro in Kryptowährung, 45 Euro traditionell und vielleicht sogar einen Fonds und vielleicht macht man, wenn sie dann 18 sind, auch so eine Crowdfund-Sache auf und spart halt in diesen verschiedenen Kategorien beständig monatlich, so dass man dann diese Kursschwankungen ausmittelt. ja. Und hält man sich was zurück, wenn mal wieder die Börsen abrauschen, um dann auf einmal größere Beträge zu investieren? Das ist so unsere Diskussion.
Wie erlebst du das bei dem Freundeskreis deiner Kinder? Sind die ähnlich weit? Findet deine Diskussion auch innerhalb dieser Altersgruppe statt? Oder ist das jetzt, weil du natürlich in der Branche tätig bist, sind sie da besonders weit?
Darüber reden wir eigentlich gar nicht, weil ich habe ein Kind, das ganz klare Zukunftsperspektive hat, nämlich Profifußballer. Und da auch sozusagen aktuell noch sehr gut auf dem Weg ist. Und das andere interessiert sich erstmal so generell fürs Leben, sag ich mal. Da ist es noch nicht das Thema. So, also von daher, das kostet jetzt nicht so zu viel Zeit, sondern mir geht es darum, dass sie verstehen, wie ich das mache. Und dass sie selbst ganz konkrete Erfahrungen auf ganz kleiner Ebene sammeln. Und zwar persönlich und nicht darüber reden, weil es ist eine Sache, darüber zu reden, darüber zu schreiten, ist eine ganz andere Sache, mit dem eigenen Geld konkrete Erfahrungen in kleinem Bereich zu sammeln, weil wenn es schief läuft, tut es noch nicht weh, hat aber eine hohe Lernkurve und ist halt ganz anders, wenn das eigene Geld plötzlich im Feuer steht.
Oh ja, na klar. Also ist das Ihr Taschengeld, was Sie investieren, oder sagt ihr, hier ist Spielgeld monatlich, mit dem ihr euch ausprobieren dürft?
Ja, wir haben kein Konzept von Taschengeld und Spielgeld gibt es auch nicht, sondern es gibt eine Menge von Geld und damit wird eben sinnvoll umgegangen.
Okay.
Also wir haben nicht das Thema Taschengeld oder so, sondern was die Kinder brauchen, bekommen sie.
Okay. Du sagtest, das eine Kind interessiert sich dafür, Profifußballer zu werden. Woher kommt die Begeisterung? Bist du auch ein Fußballer?
Nein. Nee, der hat das Talent und die Fähigkeit und spielt seit 4 Jahren sozusagen amateurmäßig in einem Zweitligisten-Club.
Na, wenn er es richtig macht, hat er ja irgendwann mal richtig viel Geld zur Verfügung, wenn er dann bei Bayern anheuert.
Der verdient schon seit 2 Jahren Geld, also der verdient schon Geld. Und cool. Deswegen ist es bei ihm natürlich mit der Anlage noch ein bisschen wichtiger.
Ja.
Ja, mal sehen. Also,
genau. Ist ja immer interessant, auch mal zu fragen, ab wann findest du, ist jemand reich? Oder wie definierst du Wohlstand?
Das ist eine gute Frage. Also mein Blick ist, wenn du von deinen sozusagen Investitionen sehr gut leben kannst, ich finde, dann bist du reich. Also wenn du eben nicht mehr arbeiten musst, ja, was heißt arbeiten? Natürlich auch ein Geld zu verwalten und zu mehren oder zu halten, ist tatsächlich Arbeit und ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt gerade nicht Milliarden hat. Ja, also wenn man, ich sag mal, Wohlstand ist eben noch nicht reich. Ja. Mhm. Ich finde halt, reich ist man, wenn man sozusagen frei über seine Zeit verfügen kann, dann ist man reich. Und Geld ist halt ein Mittel zum Zweck. Das heißt, das hängt ja auch dann sehr stark vom eigenen Lebensstandard ab. Manche Menschen sind halt auch mit wenig Geld sehr reich. Und manche brauchen viel Geld, um reich zu sein. In meiner Definition von, du kannst eben von den Erträgen leben.
Könntest du dir vorstellen, unabhängig von dem, was du auf dem Konto hast, mal nicht mehr zu arbeiten?
Nee. Also mein Leben ist darauf ausgerichtet, also ich arbeite ja schon sehr wenig, ne? Also ich arbeite nicht mehr als 2 Tage die Woche in dem Sinne im Schnitt. Und das ist ja schon eine total komfortable Situation.
Oh ja.
Aber im Moment bin ich auch eher so, also interessiere ich mich auch eher dafür, ein bisschen mehr zu arbeiten. Aber ich plane jetzt nicht zu arbeiten, sondern das Ziel ist, und das war auch das Ziel des Fintech-Forums, früh auch in Fintechs einzusteigen, wenn sie irgendwann mal groß sind, um dann in einem Board so ein bisschen Geld noch weiter zu verdienen und an den Entwicklungen dran zu bleiben. Und deswegen interessiert mich das auch mit dieser Kryptowelt. Und das wird mich auch in 10 Jahren noch interessieren. Also dieses Konzept, gar nicht zu arbeiten, halte ich persönlich einfach auch für gefährlich.
Also das Konzept Rente ist für dich auch einfach nicht vorstellbar?
Nein, einfach nicht viel arbeiten. Mhm. Dann vielleicht irgendwann nur noch mal ein oder zwei Mandate zu haben. Mhm. Das in diese Richtung geht's. Aber gar nicht arbeiten, finde ich für nicht sinnvoll.
Aber wie verbringst du denn deine Freizeit, wenn du sagst, 2 Tage, bleiben ja 3 Tage übrig? Hast du irgendwie ein Hobby?
2 Tage davon kostet mein Sohn durch Fahrerei, Individualtraining, Ernährungsberatung, Test.
Ach Gott, Gott.
Das ist, man kann sich gar nicht auch vorstellen, was für eine Arbeit dahinter ist, um auf so einem Niveau dann letztendlich Fußball zu spielen. Mhm. Und im Moment helfen wir ihm da noch sehr stark. Ich selbst mache viel Sport.
Und aber kein Fußball.
Nee, wie gesagt, ich habe da weder Talent noch besonderes Interesse. Und bin auch nicht mehr in dem Alter, wo das sinnvoll ist zu tun.
Naja, aber so ein bisschen mit.
Ja, es ist, da verletzt man sich. In meinem Alter verletzt man sich da mehr, als dass man da Fitness.
Tore schießt.
Und von daher, nee, ganz einfache, normale Sache, die. Es geht da mehr um Gesundheitsförderung als um sportliches Ambition. Mhm. Und von da, aber trotzdem jeden Tag 1-2 Stunden Bewegung mache ich sehr gerne. Mhm. Das macht mir auch Spaß, mache ich auch zusammen mit meiner Frau. Mhm. Und das ist natürlich totaler Luxus, ja.
Und, ja. Und wahrscheinlich
nachmittags mal eine halbe Stunde schlafen ist auch ganz toll.
Oh, das ist herrlich, oder? Ja. Und wahrscheinlich ernährt ihr euch jetzt auch mega gesund, wenn er da mit seinen ausgeklügelten Diätplänen.
Also eher, ja, ich nicht.
Nein, Aber ist er da nicht immer der Moralapostel? Mensch, Papa, also, du musst aber weniger davon.
Nein, mehr Proteine. Diese Themen haben wir nicht. Also ich ernähre mich nicht ungesund, aber jetzt nicht so krankhaft gesund wie er. Also.
Okay. Du hattest mir ja signalisiert, dass wir irgendwann zum Ende kommen müssen. Am Ende eines Ask Me Anythings geht es immer um ganz kurze Fragen, die du mit Ja und Nein beantworten sollst. Ich habe jetzt ganz viele Fragen leider übersprungen, aber das kenne ich von dem Format auch schon. Man kommt immer so schön ins Erzählen, deswegen überspringe ich jetzt irgendwie 25 Fragen und wir kommen zur Ja-Nein-Runde. Bank oder Fintech?
Fintech.
Investor oder Investierter?
Investor.
Mhm. PayPal oder PayDirect?
PayDirect.
Jetzt hast du aber überlegen müssen. Okay. Ich hatte es ja in meiner Intro gesagt, du hast ja mal für ein dänisches Unternehmen gearbeitet und auch für ein russisches Unternehmen. Welche Stadt liegt dir näher, Kopenhagen oder Moskau?
Kopenhagen ist schon eine ganz, ganz besondere Stadt, muss man sagen. Ich mag allerdings auch Moskau. Also, aber wenn ich hart zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich Kopenhagen wählen. Es ist mentalitäts- und wettertechnisch einfach auch besser als Moskau.
Kopenhagen ist wettertechnisch besser als Moskau?
Ja, definitiv.
Weil ich war immer, wenn ich in Kopenhagen war, war es schlechtes Wetter.
Da liegt aber mehr.
Mhm. Bist du eher so ein Meertyp?
Ah, ja. Und, das ist halt in Moskau einfach nicht der Fall. Moskau hat kein Meer.
Nee, das ist eine Ecke, ja, das stimmt. Dann wäre eher so
St. Petersburg. Wenn ich in Kopenhagen war und ich war ja 3 Jahre lang alle 4 Wochen in Kopenhagen, ich hatte immer Sonne.
Das ist gemein. Ja, für dich ist es total schön, aber irgendwie habe ich Kopenhagen, glaube ich, noch nie bei Sonnenschein gesehen. Okay, und im Grunde die letzte Frage, die ich habe, die hast du ja schon beantwortet, Bargeld oder Kryptowährung?
Nee, dann Kryptowährung. Mhm.
Okay, Frank, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War sehr aufschlussreich.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank. War mir eine Freude und wir auch. Ja, noch viele weitere tolle Casts.
Genau. Also erstmal viel Erfolg. Bis Tschüss, immer. Frank.
Tschüss.
Habt ihr Fragen, die hier einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole@paymentandbanking.com. Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.